Lass uns mal aufschlagen zum Römerbrief Kapitel 1, Kapitel 12, Vers 1 dann. Im Römerbrief lesen wir ab und zu Vers 2, wo es um die Erneuerung des Sinnes geht. Aber letzte Woche war Ostern und wir haben über den Blutbund geredet. Sag mal Blutbund. Und meine Frau hat gerade aus Hesekiel vorgelesen im Rahmen des Abendmahls. Und sie hat davon geredet, dass an einem bestimmten Tag die Brandopfer bringen sollten und Dankopfer. Erinnert euch, hat sie vorgelesen vorhin. Der Körper und das Blut des Brandopfers sind Stellvertreter oder Symbol für Gott. Und Dankopfer und Sündopfer, Heilsopfer und so weiter, dieses Blut ist symbolisch für das Blut des Menschen. Okay? Und wenn jetzt auf diesem Altar das Blut Gottes und das Blut der Menschen ausgegossen werden, dann ist es ein, dann machen die da einen Blutbund. Ich habe das letzte Woche alles genauer erklärt. Wenn dich das interessiert, musst du dir die CD organisieren. Und dann, als dieser Bund geschlossen wurde, als Brandopfer und Dankopfer, oder als das Blut Gottes und das Blut der Menschen ausgegossen wurde miteinander und die einen Blutbund miteinander schlossen, da heißt es dann, wie hat es nochmal geheißen? Da wurde er ihnen gnädig oder so ähnlich? Da war er dann ihnen gnädig, in dem Moment, in dem der Bund geschlossen war. Und das ist ein ganz wunderbarer Sachverhalt. Jetzt ist nämlich das Besondere bei Jesus, dass er Gott ist, also in seinem Körper das Blut Gottes fließt und dass er gleichzeitig Mensch ist und in seinem Körper das Blut der Menschen fließt. Sein Körper ist sozusagen ein Gefäß, ein Kelch, in dem das Blut Gottes und das Blut der Menschen fließt. Und wenn dieses Blut jetzt ausgegossen wird, dann schließen sie miteinander einen Bund. Okay? Jetzt hat Gott sein Opfer gebracht. Er hat seinen Sohn geopfert am Kreuz seiner Zeit. Das Kreuz war ein Altar, an dem das Heil der Menschen erkauft worden ist, an dem Gott einen Bund mit den Menschen geschlossen hat. Und mit dem Hintergrund im Kopf, lasst uns mal Römer Kapitel 12 jetzt lesen, den ersten Vers nur. Ich ermahne euch nun, Brüder. Okay, das Wort ermahnen ist das griechische Wort parakaleo. In dem Zusammenhang bedeutet es fast schon befehlen. Okay. Und wenn wir denken, der Heilige Geist ist unser Helfer, Tröster, Ermahner, unser Paraklet, dann spricht hier der Heilige Geist durch den Paulus. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Also Jesus hat sein Opfer gebracht und wir Menschen, wir sollen auch unser Opfer bringen. Könnt ihr das sehen? Unser Opfer soll allerdings nicht so grausam und blutig sein wie das Opfer Jesu seiner Zeit, sondern unser Opfer soll ein lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer sein. In anderen Worten, dein Leib, dein Fleisch, in dem du lebst, ist ein Opfer. Und dieses Opfer sollst du jetzt freiwillig auf dem Altar drauflegen. Als lebendiges Opfer. Und da liegst du dann. Und du sagst jetzt, ja gut. Was genau meint denn der Apostel, wenn er das sagt? Ja, ich soll mich da als lebendiges Opfer darbringen, als Gott wohlgefälliges, heiliges Opfer. Was unser vernünftiger Gottesdienst ist. Das wollen wir uns ein bisschen anschauen heute. Es ist nämlich so, falls dir das schon mal aufgefallen ist. In der Bibel findest du Schriftstellen, die scheinbar voll die Spaßbremse sind. Ich lese auch mal einen vor. Also wir halten jetzt mal fest, Gott erwartet von uns, dass wir unseren Leib als heiliges, als lebendiges zunächst einmal, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer auf dem Altar legen. Jetzt können wir uns natürlich nicht buchstäblich auf den Altar legen, dann drauflegen und Däumchen drehen. Das kann also Gott nicht meinen. Okay? Was meint er, wenn er sagt, wir sollen unseren Leib als Opfer darbringen? Dann kommt sofort der alte mittelalterliche Reflex. Okay? Und ich lese euch mal aus dem ersten Petrusbrief, wo ist er denn? Jetzt mal ein paar Verse vor. Das heißt, genau genommen lese ich euch einen Vers vor. Und dann können wir sagen, wie der für euch klingt. Petrus, komm raus, du bist umzingelt. Mensch, wo ist er denn? Jetzt. 1. Petrus 2 und ich lese mal ab Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch. Ratet mal, was das Wort ermahne ist. Dasselbe Wort, wie wir gerade schon mal gelesen haben. Als Beisassen und Fremdlinge. Ein Beisasser ist einer, der nicht das volle Bürgerrecht hat in dem Land, in dem er lebt. Bei uns leben ein Haufen Ausländer, die haben nicht das volle Bürgerrecht. Meine Frau ist eine Ausländerin, die hat nicht das volle Bürgerrecht. Die kann zum Beispiel nicht wählen hier. Können sie natürlich, wenn sie sich verdeutschen lassen würde, aber dann müsste die amerikanische Staatsbürgerschaft aufgeben und wer weiß, wozu die noch alles gut sein kann, ja? Ich ermahne euch als Beisasse und Fremdlinge. Schau, ein Fremdling ist auch ein Nichtbürger, einer, der vorübergehend in einem fremden Land wohnt. Du bist ein Beisasse und ein Fremdling hier unten auf der Welt. Alle deine Vorfahren sind gestorben, du kannst sie auf dem Friedhof besuchen. Die sind nicht geblieben. Und dich wird's auch eines Tages erwischen. Na, ich erinnere mich an den Mann, der gesagt hat, ich habe mir fest vorgenommen, nie zu sterben. So weit, so gut. Also bis jetzt ist er nicht gestorben, es klappt bis jetzt. Aber ist natürlich Quatsch, auch der wird eines Tages mal sterben. Okay, jetzt, wir sind Beisassen und Fremdlinge. Und mit dem Gedanken im Hinterkopf sagt Petrus, sollen wir uns der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthalten. Das klingt doch voll nach Spaßbremse. Du sollst dich der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthalten. Enthaltsamkeit wird normalerweise nicht mit Spaß und Vergnügen in Verbindung gebracht. Sag mal jemand Amen. Amen. Ah, ist jemand ganz genau, von was ich rede. Im Galaterbrief Kapitel 5, ich zitiere das nur schnell, vielleicht schlage ich doch auf, damit ihr seht, dass ich das nicht hier mir zusammenfantasiere. Ich lese mal Vers 24, da steht, die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude und so weiter und zum Schluss Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet, die aber dem Christus Jesus angehören, die haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Halleluja. Das lassen wir jetzt einfach einmal so stehen, dieses Halleluja. Wir gehen gleich weiter rüber zum Kolosserbrief. Und ich lese mal schnell Vers 5, okay. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Ich lese jetzt nicht weiter, was das alles genau ist, das ist nicht erbaulich. Aber das klingt doch irgendwie nach Enthaltsamkeit, nach einem blassen, saftlosen, kraftlosen, leidenschaftslosen Dasein. Na, lass die Luft aus deiner Begierde. Ich hab mal irgendwo in einem Geschichtsbuch die Kritiker gelesen des Christentums, die frühen Kritiker. Wir wissen ja, dass das Christentum sich mächtig Bahn gebrochen hat seinerzeit in der Gegend, die mal mehr als 1000 Jahre lang Griechenland war, die heutige Türkei, bevor die dann überfallen und aufgerollt wurde im Laufe der Jahre und Jahrhunderte und jetzt türkisch ist. Dort in dieser Gegend, also in der heutigen Türkei, das war mal christliches Kernland. Die Gemeinden in der Offenbarung zum Beispiel, das war alles mal in der heutigen Türkei, ja, das ist immer noch in der heutigen Türkei. Allerdings sind die Griechen nicht mehr da und das Christentum natürlich auch nicht. Aber die Kritiker des Christentums ums Jahr 100 oder 200, als sich das Christentum so richtig mächtig Bahn gebrochen hat und praktisch das ganze Land oder 300, 400 um den Dreh herum, als die ganze Gegend dort offiziell christlich geworden ist, der König Christ war und alle anderen Untertanen auch Christen waren, da haben die Kritiker des Christentums sich ausgelassen. Und das kann man heute noch lesen. Saftlos, kraftlos, leidenschaftslos und abgehoben laufen sie durch die Straßen, reden ständig über geistliche Dinge. Wenn sie beim Haare schneiden sitzen oder beim Haarölen, wie man das halt damals gemacht hat, und sich Locken legen und so weiter, diskutieren sie, ob jetzt der Sohn dem Vater gleich oder dem Vater ähnlich ist. Und wenn sie dann beim Einkaufen gehen, hörst du wieder reden, ob jetzt Jesus in Kapernaum einfach so erschienen ist oder ob er tatsächlich von der Maria geboren worden ist. Und natürlich ist dauernd die Rede von Enthaltsamkeit und diesen Dingen, sodass die ganze christliche Bevölkerung damals so wattig, weich, effeminiert schon fast, ja, saftlos, kraftlos, ätherisch durch die Gegend gegangen ist. Hallo? Wenn du Bilder aus dieser damaligen Zeit anschaust, die Kaiser und so weiter, die haben alle große, rehbraune Augen, schauen dich melancholisch an, heben die Hand zum Segensgruß. Und da haben sich die gedacht seinerzeit, also die Nichtchristen oder die weniger Religiösen, ja, das kann doch nicht wahr sein. Das Christentum bedeutet, man schwebt quasi als Geist durch die Gegend, so total durchgeistigt und ohne Saft und ohne Kraft. Und über diesen Punkt möchte ich ein bisschen reden. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt das gute Leben, okay? Wir halten mal fest, ich meine, das steht ja wirklich da. Ne? Tötet eure Glieder, die auf der Erde sind, und übt Enthaltsamkeit und alle diese Dinge. Und zum Schluss artet es dann so aus, wenn man diesen Gedanken an Enthaltsamkeit und gönn dir nichts und hab nichts, sei arm, damit er ja nicht in Versuchung gerätst, dir irgendwas Schönes kaufen zu können, das artet zum Schluss aus. Ne? Bis du dann wieder Wolfgang Ambros endest. Der Watzmann ruft. O Sankt Anton, wir schlagen uns mit Ruten, bis dass wir bluten. Na, wir leiden dann erst recht, versteht ihr, um unsere Hingabe an Gott besonders zu zeigen. Na, in den nichtchristlichen Zivilisationen macht man das teilweise heute noch so. Auf Tahiti zum Beispiel war das vor 100 Jahren so üblich, wenn man sich besonders gefreut hat oder wenn man sich besonders getrauert hat, dann haben die Frauen, vor allem Frauen, weiß auch nicht warum, die hatten eine Latte, oder vielleicht keine Latte, aber so ein Stöckerl mit einem Haifischzahn dran. Und wenn sie getrauert haben, haben sie sich bonk mit dem Ding auf den Kopf gehauen, okay? Bis es geblutet hat. Wenn sie sehr getrauert haben, haben sie sich besonders oft gehauen, dass es besonders geblutet hat. Das ist jetzt noch Wissen, das ich mir angeeignet habe im Rahmen des Blutbundes, okay? Das ist jetzt das Echo, das durchdringt. Aber das gibt's auch heute noch in Kerbela zum Beispiel bei den Schiiten, ne, im Irak, da machen die das. Wenn die Trauer des, oder das Martyrium des Imam Hussein nacherleben, dann geißeln die sich und machen lauter so Zeug, um ihre Hingabe zu Gott zu demonstrieren. Okay, das gibt's also, wir wissen das, die Geißler im Mittelalter. Aber wir haben da eigentlich, gib's mal zu, keine besondere Lust, so drauf zu kommen. Und ich denke mir auch mal nicht, ja, wenn du gerade wieder mit einem bandagierten Kopf ankommst oder mit einem Stützkorsett, weil du dich so verhauen hast, wenn du dann irgendwie jemandem anderen über den Glauben was mitteilst, preis dich, mein Jesus ist wirklich gut. Oh. Bekehr dich und du wirst wie ich. Ich meine, die denken sich ja, hallo? Das ist nicht das gute Leben, das ich mir vorstelle. Und wenn es im Himmel auch so zugeht, dann will ich da nicht hin. Okay, wir müssen jetzt mal diesen scheinbaren Widerspruch, oder wir müssen das mal jetzt auflösen hier. Lass uns mal rübergehen zum 1. Timotheusbrief. 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Ich lese mal Kapitel 6, nicht das Ganze, sondern nur einen Vers oder zwei. Und zwar ab Vers 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein. Reichtum bringt Hochmut mit sich. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Der Reichtum, der kann sich Flügel machen und wegfliegen. Und wenn du auf den vertraust, dann bist du zum Duster Gelackmeierte. Frag mal die Sparer des Jahres 1923. Ja, da hat dann ein Laib Brot 2 Milliarden oder so gekostet, im Sonderangebot. Sondern auf Gott sollen wir die Hoffnung setzen. Also schau mal über dein Sparbuch hinweg, ja, und blick auf den Herrn. Und jetzt lesen wir Vers 17, den letzten Teil. Halt dich fest. Ich hoffe, du bist angeschnallt. Gott, der uns sind wir auch. Nicht nur die Reichen, sondern wir alle. Alles, sag mal alles. Reichlich, ich bin fassungslos, sag mal reichlich. Da reicht zum Genuss. Gott reicht uns alles reichlich dazu. Das klingt doch wie ein Widerspruch zu dem, was gerade Petrus gesagt hat. Enthaltet euch der fleischlichen Lüste und so weiter. Und wie viele von uns wissen, dass Gott nicht schizophren ist, sondern dass er genau weiß, von was er redet? Irgendjemand? Okay, wenn es halt so zutrifft, dann müssen wir diese beiden Schriftstellen miteinander versöhnen. Das einmal die Enthaltsamkeit und andererseits, Gott ist ein Genießer. Weil ich gerade dabei bin. Wisst ihr, was das erste Wunder Jesu war? Er hat nicht Wein in Wasser verwandelt. Hat er nicht gemacht. Ich kenne Christen, die würden das machen. Die sitzen mit ernster Miene drinnen. Hier sind sie nicht genug enthaltsam. Hier freuen sie sich zu sehr. Wir müssen mal auf die Nüchternkeit hier pochen. Die Bibel sagt ja, seid nüchtern und wacht. Und plötzlich machen sie den teuren Wein auf und es kommt nur Wasser raus. Noch nicht mal mit Kohlensäure. Langweiliges Leitungswasser. Ich kenne Christen, die würden sowas machen. Aber Jesus hat es genau umgekehrt gemacht. Der hat Wasser in Wein verwandelt. Wisst ihr, Wasser kann man trinken, wenn man Wasser trinkt, überlebt man. Wasser ist eine Notwendigkeit. Okay? Wein dagegen braucht man nicht wirklich. Wasser langt völlig. Wein ist ein Luxusgut. Wein dient zum Genuss. Jesus ging also auf die Hochzeit und hat dort mitgefeiert offensichtlich und hat Wasser in Wein verwandelt, damit die was zu genießen hatten. Okay. Jesus war also kein Kostverächter in diesen Dingen. Jesus hat sich gedacht, ich werde mich jetzt gerade enthalten hier. Jetzt ist Hochzeit, an einer Hochzeit enthält man sich nicht, sondern feiert. Und dann hat er gefeiert. Und als sie nichts mehr zum Feiern hatten, hat er ihnen geholfen beim Feiern. Das war das erste Wunder. Natürlich ist das auch ein zeichenhaftes Wunder. Das waren Tonkrüge. Und unser Körper wird auch als Tonkrug, als tönendes Gefäß bezeichnet. Und es ist voll mit drehigem Wasser gewesen. Es war Waschwasser, schmutziges Wasser. Und dieses schmutzige Wasser hat Gott in guten Wein verwandelt. Das ist der Mensch mit seinem Sündenherzen, wird verwandelt durch den Wein der neuen Geburt. Und dann wirst du Teilhaber der neuen der Natur Gottes. Dann bist du Christ und als Christ bist du transformiert und anders. Das wollte der Herr natürlich auch mitteilen durch dieses Wunder. Das war wahrscheinlich das, was eben, also die Bedeutung, die überdauert hat. Weil den Weinen schmecken wir heute nicht mehr. Aber an das Gleichnis können wir uns erinnern und dass er schmutziges Wasser in tönenden Gefäßen gut gemacht hat. Angenehm, genießbar gemacht hat. Und so macht er heute tönende Menschen mit schmutzigen Seelen sauber, dass sie genießbar werden. Preis dem Herrn. Macht der Herr. Aber wir halten mal fest. Damals hat der Herr sich gedacht, Enthaltsamkeit, später. Es war sogar so, dass Jesus ganz allgemein nicht als besonders enthaltsam gegolten hat. Man hat zum Beispiel Johannes dem Täufer vorgeworfen, der hatte einen Dämon. Warum? Weil er so enthaltsam war. Weil er nur Wasser getrunken hat und zum Essen Gaumenfreuden, kannst du vergessen. Das härteste, beste, heißeste, was er sich genehmigt hat, war Honig. Aber damit er das auch nicht zu arg genießt, hat er Heuschrecken in den Honig getaucht und hat die dann gegessen. Wer wird sowas auch gerne mal probieren? Er hier. Du bist der Einzige hier. Das sehe ich garantiert nicht, ja. Heuschrecken mit Honig. Preis dem Herrn. Heuschrecken mit Honig. Die Menschen haben zu ihm gesagt, der hat einen Teufel, was der predigt, wollen wir nicht hören. Dann kam Jesus. Jesus hat auf Hochzeiten getanzt, er hat Wasser in Wein verwandelt. Er hat sich einladen lassen zum Essen. Und was hat man über ihn gesagt? In Matthäus Kapitel 11, Vers 19 sagte man über Jesus, er ist ein Fresser und Weinsäufer. Das haben sie über Jesus gesagt. Er ist ein Fresser und Weinsäufer. Wisst ihr, warum sie das gesagt haben? Weil er Wein getrunken hat und weil er was gegessen hat beim Abendessen. Als er bei irgendwelchen Leuten zu Gast gewesen ist, bei Simon, dem Pharisäer zum Beispiel, saß er nicht da und hat auf das gebratene Steak geblickt und auf den teuren Chateau, noch was, Burgunder da im Kelch, ja, und hat dann gesagt, tu das weg. Wasser für mich und überhaupt Heuschrecken. Bisschen Honig, ja, aber Heuschrecken und das langt dann. Ist okay. Hat er nicht gemacht. Er hat sich gedacht, oh, super. Und hat gegessen und hat getrunken und hat genossen. Das gute Leben. Jesus hat sich dem guten Leben nicht völlig verschlossen. War Jesus, wie man gesagt hat, ein Weinsäufer? Garantiert nicht, garantiere euch. Der Sohn Gottes war kein Weinsäufer. Glaubt ihr, dass er tatsächlich ein Fresser war? Na, dass er so wie sie ja alle heißen, so diese ganzen Heinrich der Achte Figuren, ja? Mampf und einen Knochen hinter den Rücken geworfen und dann gleich das nächste Wildschwein wie Asterix und Obelix. Nein, so glaube ich nicht, dass der Herr war. Absolut nicht. Man hat ihn verleumdet. Das klingt, aber jetzt hört mal zu, das klingt doch fast nach Hedonismus. Das klingt doch fast nach Genusssucht. Na, her mit dem guten Essen und her mit dem guten Wein und dann machen wir eine gute Zeit. Da, wir lassen es krachen beim Grillabend. So, wie versöhnen wir diese beiden Schriftstellen? Einmal enthaltet euch der fleischlichen Begierden, andererseits Jesus war ein Fresser und Weinsäufer. Also wir halten auf jeden Fall einmal fest, der Herr will nicht, dass wir als wie die Geister ohne Saft und Kraft so völlig ohne Lebensgenuss durchs Leben gehen. Wollen wir nicht. So will er nicht. Andererseits offensichtlich will er auch nicht, dass wir unseren fleischlichen Begierden hier voll die Zügel schießen lassen. Ich spreche heute Morgen also mal ganz bewusst über die körperlichen Wonnen. Die Wonnen ist vielleicht auch nicht schlecht, ja, als Botschaftstitel. Die beziehst du dir durch, die kommen zu dir durch die Sinne. Lass uns mal aufschlagen zum 1. Korinther Kapitel 6. Wie gehen wir mit den Sinnesgenüssen um? Nachdem einerseits Petrus sagt, passt auf, enthaltet euch, und Jesus sagt, ihr habt keinen Wein mehr. Ich gebe euch Wein. Ich verwandle Wasser in Wein für euch. Ich tue ein Wunder für euch. Und Paulus liefert uns hier die Anleitung, okay, wie wir mit diesen Wonnen umgehen sollen. Und es ist wirklich interessant. Er spricht hier über zu den Korinthern über die Probleme, die sie hatten, als sie ihre Begierden haben schießen lassen. Okay, da waren sie dann. Götzendiener, unzüchtige Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, habsüchtige Trunkenbolde, Lästerer, Räuber. Das klingt fast wie die heutige Großstadtbevölkerung. Na, die werden das Reich Gottes nicht erben, sagt er. Das sind manche von euch gewesen, ihr aber seid abgewaschen, ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also diese Menschen, die waren gebunden in diesen Dingen. Die waren gebunden in diesen Dingen. Und der Herr hat sie befreit. Durch die Barmherzigkeiten Gottes sind sie zu heiligen, lebendigen, Gott wohlgefälligen Opfern geworden. Schau, wenn du gebunden bist in irgendeine Begierde, dann muss der Herr dich befreien. Und es wird er tun durch seine Barmherzigkeit. Lass mich mal ganz kurz was über Barmherzigkeit sagen. Barmherzigkeit ist eine Gnade, die dir zuteil wird, ohne dass du irgendetwas dafür tust. Du musst noch nicht einmal dafür Glauben haben. Barmherzigkeit ist, du liegst auf der Straße, kannst dir nicht helfen und es kommt jemand, wie der barmherzige Samariter, nimmt diesen Bewusstlosen, tut ihn auf seinen Esel, bringt ihn in die Herberge, pflegt ihn gesund. Das ist Barmherzigkeit. Du tust nichts. Gnade im Gegensatz dazu, die biblische Definition der Gnade ist es, dass du, um Gnade von Gott zu bekommen, Glauben brauchst. Okay? Du brauchst Glauben, um Gnade zu bekommen. In anderen Worten, kein Glaube, keine Gnade. Barmherzigkeit ist anders. Glaube, völlig egal, du kriegst Barmherzigkeit trotzdem. Also Gnade hat als Voraussetzung Glauben, damit du die erlebst. Barmherzigkeit hat überhaupt keine Voraussetzung. Barmherzigkeit ist, Gott gibt es dir einfach, obwohl du es nicht verdienst, obwohl du keinen Glauben dafür hast. Er kommt einfach, tritt in dein Leben, ohne dass du in irgendeiner Form dich um ihn beworben hättest. Und Gott sagt, oder Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1, bringt eure Leiber durch die Erbarmungen Gottes als lebendige Opfer dar und heilige Opfer und so weiter. Wenn also dein Leib und wenn die Begierden und die Triebe dich gebunden haben und gefangen genommen haben, dann kommt der Herr jetzt und sagt zu dir, ich mach dich frei, du bist frei, nimm es einfach an. Du bist frei, diese Begierden, diese Triebe, die sind abgeschnitten, du bist nicht mehr geknechtet durch sie. Die Ketten sind dir abgefallen. Glaub das einfach. Akzeptier das, nimm das an. Durch die Barmherzigkeiten Gottes, durch die Erbarmungen Gottes sollst du deinen Leib darstellen. Natürlich musst du von deinen Gebundenheiten auch loswerden wollen. Seid ihr noch da? Gott würde dich von keiner Gebundenheit befreien, die du liebst. Würde nicht machen. Okay, mit dem im Hinterkopf lesen wir jetzt hier mal Vers 12. 1. Korinther 6, 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Oder auf Deutsch, nicht alles bringt was. Es geht hier wohlgemerkt um die körperlichen, sinnlichen Wonnen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles bringt was. Jetzt lass mich auf eine Besonderheit eingehen, dieser körperlichen Wonnen. Die haben alle keinen bleibenden Nutzen. Sobald sie vorbei sind, sind sie vorbei. Zum Beispiel ein gutes Essen. Du hast vielleicht dein Lieblingsessen. Du isst dieses Lieblingsessen und während du das isst, genießt du und es ist wunderbar. Du erfährst eine körperliche Wonne. Aber kaum ist der letzte Bissen verdrückt, ist es vorbei. Der Nachgeschmack, der dämmert noch ein wenig und dann vergeht auch der und zum Schluss ist er weg. Versteht ihr? Das Essen ist dann vorbei. Es ist zeitlich gebunden. Deswegen sagt Paulus, es nicht alles bringt was, nicht alles ist nützlich. Die Wonnen sind gut, aber die haben keinen bleibenden Nutzen. Da bleibt nichts, die sind kurzfristig. Ein Film, du schaust einen Film an. Schaust einen Film an, der dich so richtig gefangen nimmt. Ich will jetzt keine Beispiele bringen, absichtlich, okay? Du schaust mal einen Film an, das kommt bei mir manchmal vor, gebe ich zu. Ich sitze da, schaue die Nachrichten an und dann klicke ich nochmal durch die Sender durch, wie du das auch magst, ja? Und ich stelle fest, da ist nichts da. Und dann fange ich wieder von vorne an. Und dann verbringe ich eine Stunde damit, durch die Kanäle zu surfen und es war nichts da. Und ich denke mir, Mann, Zeit meines Lebens verschwendet. Ne? 11:30, 12, jetzt ist auch zu spät, jetzt gehst du ins Bett. Hätte ich viel lieber nochmal das Solo für Smoke on the Water geübt. Könnte jetzt was. Stattdessen habe ich da durchgeklickert. Manchmal allerdings passiert's, du findest einen Western, der genau richtig fotografiert ist. Die Musik passt, versteht ihr, 50er Jahre oder was auch immer. Ach, da stimmt einfach alles. Die Guten sind gut, die Bösen böse. Sogar die Dialoge, die sind so archaisch, versteht ihr so. Ah, super. Das schaust du dann an. Und kaum ist der Film vorbei, wisst ihr was? Ist der Genuss auch vorbei. Der Film ist vorbei, es ist vorbei. Das war's dann. Ein Geruch. Du läufst an deiner Frau vorbei. Chanel Nummer 5 oder was auch immer. Du riechst, sie geht weiter. Bügeln oder was weiß ich was machen. Der Geruch geht mit dir, ist weg, weg. Nichts Bleibendes da. Wollen wir weitermachen? Ein Anblick, du blickst etwas Schönes an. Eine Landschaft wegen mir. Du fährst, machst einen Ausflug, stehst auf der Bergeskuppe, schaust hinab ins Tal, jodelst vielleicht, weil es dich so inspiriert, diese Aussicht, diese Vista. Das Herz geht dir über, die Sonne scheint, die Vögel jubilieren, Nachtigall schlägt im Busch, Lerche lercht. Aber irgendwann ist halt auch mal der Tag vorbei und dann setzt du dich ins Auto, fährst weg und der Anblick ist Vergangenheit. Wisst ihr, auf was ich raus will? Gefühle, körperliche Sensationen, Sex. Na, ein Orgasmus zum Beispiel, der braucht keine Werbeagentur. Wer das mal erlebt hat, der weiß, ja, war ganz gut. Aber wenn das Ganze vorbei ist, ist es vorbei. Und wenn das Ganze dann im Verbotenen stattgefunden hat, kaum ist es vorbei, bricht das schlechte Gewissen über dich herein, wie die Sintflut seinerzeit über die Arche Noah. Ja, dann schleppen sich die Leute wie die Geister, leer, leidenschaftslos, leblos durch die Gegend. Oh Herr, nie mehr mache ich das. Natürlich, bis es wieder drückt. Ein Lied. Du hörst dein Lieblingslied. Du hörst dein Lieblingslied im Radio. Singst mit, lauthals, hör dich ja keiner. Na, vielleicht die Kinder hinten drinnen, die rollen dann mit den Augen, wenn du mitsingst. Aber kaum sind die letzten Takte vorbei, ist es weg. Da ist nichts mehr da. Deswegen sagt Paulus hier, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles bringt was. Ich muss nicht ständig nach diesen Dingen suchen. Denn ob ich jetzt ein Stück oder noch ein Stück Schokolade gegessen habe, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Und ich komme jetzt zum ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich lese mal weiter hier. Den zweiten Teil von Vers 12. Alles ist mir erlaubt. Also Essen, Trinken, diese Dinge kann ich alles machen. Aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das Problem bei den Wonnen ist, dass die Suchtgefahr extrem hoch ist. Und dass die Gewöhnungsgefahr extrem hoch ist. Müssen wir unbedingt festhalten. Das ist jetzt wirklich wichtig und wirklich interessant. Du kannst dein Lebensglück nicht auf die Wonnen gründen. Wenn du das tust, dann rennst du von einer Wonne zur nächsten und die sind einfach von zu kurzer Dauer. Das nächste ist, eine Wonne zu oft genossen verliert ihren Zauber. In den Sprüchen Kapitel 25, 16, da heißt es, hast du Honig gefunden, iss deinen Bedarf, wo bin ich jetzt hier, damit du ihn nicht satt wirst und ausspeist. Als ich ein Kind war und jetzt noch, okay, habe ich Granatsplitter geliebt. Kennt ihr Granatsplitter? Gibt's beim Bäcker, das sind Tortenreste, Kuchenreste einfach so zusammengebatscht, damit mit Schokolade glasiert. Mann, ich hätte mich in das Zeug hineinsetzen können, versteht ihr? Und ich kann mich noch gut erinnern, ich krieg von meiner Mama einen Granatsplitter. Sie kam vom Einkaufen, hat ihn mir in die Hand gedrückt. Ciao, Bube. Damals war ich vielleicht 5, 6 oder 10, wie auch immer. Hab das Ding gemampft und hab mir gedacht, Mensch, 2 Granatsplitter wäre noch besser. Und wisst ihr was? Sie hat 3 Granatsplitter gekauft. Ich esse jetzt also meinen ersten Granatsplitter. Der war super, der war so gut. Ach, Spitze. Dann nehme ich den zweiten, beiß von ihm die Spitze ab und stell fest, das war's, ich kann nicht mehr essen. Ich bin jetzt so voll von dem ersten und es macht auch überhaupt keinen Spaß. Macht keinen Spaß mehr. Weg damit. Neulich ist was passiert. Setz mich hin, trink ein Bier zum Abendessen. Zisch dieses Bier in einer halben Stunde weg. Hab gar nicht richtig gemerkt, dass ich es getrunken habe. War richtig super gut, okay, hat super geschmeckt. Also, was mache ich? Nehme das zweite, trink, nipp dran, denk mir, der Kick ist weg. Schmeckt irgendwie nicht mehr. Du hast fast das Gefühl, jetzt muss ich das trinken. Schau, das ist das Problem bei den Wonnen. Wenn du sie zu oft hintereinander erfährst, verlieren sie ihren Zauber. Du gewöhnst dich dran und brauchst zum Schluss einen größeren Kick oder eine größere Dosis. Das ist problematisch. Wenn du also die Wonnen wirklich genießen willst, dann musst du entsprechend Abstand zwischen denen lassen. Wenn du ständig dein Lieblingslied hörst, hört es irgendwann auf, dein Lieblingslied zu sein. Und du musst selber herausfinden, wie groß der Abstand sein muss zwischen den Liedern oder zwischen dem Anhören, damit du das weiterhin genießen kannst, dass es frisch bleibt. Wein, wenn du jeden Abend Wein trinkst, dann denkst du dir irgendwann, du kannst den gar nicht mehr genießen. Weißt du was, das Nächste, du nimmst es nicht mehr bewusst wahr, sondern du isst und trinkst, du isst ein Stück Kuchen, vielleicht noch ein zweites, das schmeckt schon gar nicht mehr. Aber weil du eben auf Genuss getrimmt bist und genießen willst, ja, dir nichts vorenthalten willst, isst eben 2 Stücke, isst dritte Stück, da wird es dann schon fast schlecht, aber du hast dich so dran gewöhnt an dieses Essen, dass du jetzt das auch noch isst. Und dann kommen die schlechten Nachwirkungen dieser Wonnen ins Spiel. Wenn du 3 Stück Torte essen tust und es jeden Tag, dann merkst du das früher oder später. Der Genuss, hör mal, der Genuss beim zweiten Stück Kuchen ist halb so groß wie beim ersten, ist weniger als halb so groß wie beim ersten. Wenn du dein Lieblingslied 2-mal hintereinander hörst, der Genuss ist beim zweiten Hören halb so groß wie beim ersten Hören. Du musst also einen Abstand dazwischen bringen. Und du musst wirklich, um enthaltsam, im biblischen Sinn zu leben, musst du den Abstand zwischen den beiden groß genug machen, damit dich nichts gefangen nimmt. Erinnert euch, Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, aber mich soll nichts gefangen nehmen. Alkohol. Ich weiß von Leuten, die lieben ihr Gartenhaus, denn da haben sie so wunderbare Feste gefeiert, da lagen sie sich in den Armen, halb besoffen und haben sich angeflennt aus sentimentalen Gründen. Und um jetzt wieder zusammenzukommen, müssen wir natürlich wieder Alkohol haben und am besten noch ein Asbach dazu, eine ganze Flasche. Versteht ihr? Damit die Dosis auch wieder da ist, damit das gute Gefühl wieder da ist. Dann hast du das Problem, dass diese Wonne, ich unterstehe jetzt niemandem hier, dass er säuft, okay? Aber es kann ja sein, du warst irgendwo beim Grillen eingeladen und hast aus Versehen, einfach weil es so schön war, die Gemeinschaft so innig war, einfach ein bisschen zu viel getrunken, deine Frau musst fahren. Am nächsten Tag wachst du dann auf und hast einen sogenannten Kater. Und jetzt hast du auch wieder die Möglichkeit. Du kannst jetzt wieder Alkohol trinken, damit der Kater weggeht. Wenn du Alkohol trinkst, geht er wieder weg. Nur, du produzierst den nächsten Kater gleich mit. Da musst du jetzt Enthaltsamkeit üben, indem du sagst, ne, da muss ich halt jetzt mal durch. In Zukunft weiß ich es. Ich muss mich der Wonne, nachdem ich sie genossen habe, enthalten. Merkt ihr was? Das ist eine wirklich gute Botschaft heute Morgen. Die ist eigentlich super. Ich habe sowas noch nie gepredigt gehört. Oh, denk an die hedonische Tretmühle, von der hatten wir es schon mal. Du brauchst zum Schluss eine immer höhere Dosis, um auf den gleichen Grundlevel des Genusses zu kommen. Ich habe neulich was gelesen in einer amerikanischen Zeitung. Da hat ein SEC-Rechtsanwalt, SEC ist die Securities Exchange Commission, das ist die Börsenaufsicht. Die Börsenaufsicht in Amerika, die haben Rechtsanwälte. Und ein Rechtsanwalt, dem er dann endlich draufgekommen ist und dem er dann gefeuert hat, beziehungsweise in Therapie geschickt hat, der hat 8 Stunden am Tag damit zugebracht, auf seinem Dienstcomputer Internetpornografie anzuschauen. 8 Stunden am Tag. Der hat natürlich länger als 8 Stunden an seinem Arbeitsplatz zugebracht, offensichtlich. Der hat das Zeug ständig angeschaut, runtergeladen, hat zum Schluss kistenweise, kartonweise die Regale in seinem Büro mit Porno-DVDs bestückt, die er sich runtergeladen hat. Das konnte der alles gar nicht anschauen. Also da hat jemand total die Kontrolle verloren, weißt du? Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Wenn du verheiratet bist, dann ist Sexualität durchaus erlaubt. Glaub ja nicht oder komm ja nicht an und sag, ja, Pastor, du hast drüber gepredigt, man soll die Wonnen genießen. Ich habe nicht darüber geredet, dass man Internetpornografie dulden kann oder soll. Davon musst du Abstand nehmen. Das musst du zum Fenster rausschmeißen. Das musst du fliehen. Flieht die Unzucht, sagt das Wort Gottes. Fliehen tue ich vor einem übermächtigen Feind. Wenn ich ihn nicht bekämpfen kann, dann fliehe ich ihn, wenn ich schlau bin. Kann mich natürlich ja besiegen lassen. Aber was ist das für eine Lösung? Wenn die Bibel sagt, flieht die Unzucht, dann heißt es, hey, mach mit diesen Dingen keine Kompromisse. Wenn es ein Problem für dich ist, wenn Internetpornografie ein Problem für dich ist, dann schalt deinen ganzen Internetanschluss ab. Es gibt immer noch, hör mal, du musst ja nicht ganz aufs Internet verzichten. Es gibt immer noch Einwählverbindungen. Da kannst du dann allerdings keine 250 Kilobyte in der Sekunde mehr runterladen, sondern nur noch 4. Du kannst deine E-Mails immer noch runterladen. Nur Pornografie, viel Spaß beim Runterladen. Nach 2 Tagen hast du das erste Bild oder so. Oder den ersten Film oder was. Nee, da musst du schon drauf achten. Denn diese Dinge, die können dich gefangen nehmen und die werden dich ruinieren. Dieser Mann, ein höchst bezahlter mit $200.000 im Monat, im Jahr, ein richtig hochbezahlter Anwalt, ja, steht jetzt auf der Straße, weil er sich da nicht unter Kontrolle hatte. Müssen wir unbedingt beachten. Okay, gut. Also diese körperlichen Wonnen, die sind sämtlich auf Bedürfnisse zurückzuführen. Und diese Bedürfnisse sind allemal legitim. Eher Hunger und Durst, das hat Gott gemacht. Auch andere verschiedene Triebe hat Gott alles in den Menschen gelegt. Nur, er hat dann auch die vorgeschriebenen Bahnen vorgezeichnet, ja, auf denen du dich bewegen sollst, damit diese Triebe und Bedürfnisse gestillt werden. Wenn du die übermäßig stillst, dann werden sie zu Begierden und dann ruinieren sie dein Leben. Paulus sagt dir, hey, alles ist mir erlaubt. Wenn du anfängst, was zu brauchen, oder wenn du den Genuss an der Sache verlierst, musst du dringend den Abstand zwischen den beiden Sachen, also zwischen den beiden Erleben dieser Wonne vergrößern. Okay, wenn du merkst, hoppla, ich sehne mich nach meinem Glas Wein am Abend, dann musst du ganz dringend dein Glas Wein ausfallen lassen. Du kannst es dann am nächsten Tag wieder genießen. Oder wenn du auf Eis aus bist, oder Kuchen, oder Süßigkeiten, ess ein Stück, ess dein Schoggi. Und beim zweiten Stück prüf mal, genießt du das immer noch oder nicht. Wenn du das nicht mehr genießen tust, pack das Ding wieder weg bis zu einem anderen Tag. Da kommt dann die Enthaltsamkeit, da kommt dann die Selbstbeherrschung ins Spiel. Und die ist extrem wichtig. Du sollst nämlich ein freier Mensch sein, der nicht gebunden ist an seine Begierden und diese Dinge. Oh, Leute, das ist eine gute Botschaft. Das ist eine befreiende Botschaft und eine ermahnende Botschaft gleichzeitig. Um die Wonnen der Sinne voll zu genießen, dürft sie nicht zu bald wiederholen. Gönn dir viele Wonnen. Absolut, hey, ich bin ja nur dafür. Genieß dein Leben in vollen Zügen. Aber verteil diese Wonnen. Bring genug Abstand zwischen dem Erleben derselben Wonne. Und dann musst du die Wonnen auch richtig genießen, okay? Und zwar tust du das dadurch, dass du dir Zeit dafür nimmst. Wenn du ein Glas Wein trinkst, stell dir ein Glas Wasser daneben. Wenn du durstig bist, trink Wasser. Und zum Genießen trink den Wein. Seid ihr noch da? Und wenn du dann dich dieser Wonne hingibst, hör mal, dann gib dich dieser Wonne hin. Dann mach die Augen zu, riech an dem Wein. Trink ihn, lass ihn runterlaufen. denn in ein paar Sekunden ist es alles wieder vorbei. Hab diesen Nachgeschmack. Das ist wunderbar, das ist herrlich. Nur wisse, es ist gleich wieder vorbei. Es ist alles nur kurzfristig. Genießt es. Macht es richtig bewusst. Schau, Jesus in Matthäus Kapitel 6, 38 um den Dreh herum, sagt er, schaut die Blumen an. Und dieses Wort schaut an bedeutet, studiert genau. Studiert die Blumen. Wisst ihr, ich sitze in meinem Büro, glotze in meinem Bildschirm, entwerf Predigten, studiere, lese, mach dies und das, schau Seiten in Büchern an, blätter die um, schau raus und stell fest, Mensch, der Flieder blüht. Wow, ich muss unbedingt mal den Flieder riechen. Setz mich wieder zurück. 3 Tage später, Mensch, der Flieder blüht immer noch, muss mal rausgehen. Und du kommst irgendwie nie dazu. Schau, jetzt ist die Blütenzeit und jetzt musst du das machen, was Jesus sagt. Rausgehen und diese Blütenpracht genießen. Sonst kommen die Tulpen und gehen wieder und du hast sie nicht genossen. Aber Gott hat sie doch gemacht, dass du sie genießen sollst. Ja? Oh, die Sonne scheint. Na, ich muss jetzt hier weiter drinnen in meinem Büro, sitzen in meinem Büro. Na, lies halt draußen, kannst du doch auch. Also, dass du das ein bisschen mitbekommst, was der Herr dir alles schenken will. So, nimm dir die Zeit für diese Wonne. Frauen, wenn ihr gerade mit eurem Mann beschäftigt seid, nehmt euch Zeit. Denkt nicht schon, Mensch, hoffentlich ist der bald fertig, ich muss noch bügeln und hinterher dann dies und jenes machen. Ja, ihr grinst mich jetzt so verschämt an. Aber ich habe Ahnung von der Welt. Weil du ansonsten verpasst du was. Du verpasst eine Wonne, die Gott eigentlich für dich eingeplant hat. Vergiss einen Moment lang alles und konzentrier dich auf die Wonne. Und mach vielleicht, damit es nicht gar so flüchtig ist, dieses Erleben, ein mentales Foto von diesem schönen Erlebnis. Denn schau, dieses mentale Foto, diese Erinnerung, die kannst du dann nochmal hochholen in deinen Sinn. Dann kannst du diesen Genuss nochmal erleben, wenn auch nur als Echo. Seid ihr noch da? Okay, so können wir also diese beiden Pole im Wort Gottes versöhnen. Einmal Enthaltsamkeit, einmal genießgefälligst. Wenn Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, uns gleichzeitig sagt, passt auf, hohe Suchtgefahr, hohe Gewöhnungsgefahr, dann müssen wir das zur Kenntnis nehmen und müssen uns daran richten, danach richten. Wir lesen noch jetzt zum Schluss eine Schriftstelle aus dem Römerbrief. Wie gesagt, wir sind heute Morgen nur zu den körperlichen Wonnen gekommen. Es gibt natürlich noch andere, geistlich-seelische. Und ich sag's nochmal, auf diese Wonnen der Sinne, so schön und angenehm sie sind, kannst du dein Lebensglück nicht gründen, denn die sind einfach zu kurz von Dauer. Du bist ja nur noch von einer Wonne zur nächsten am Hetzen, wenn du diese Wonnen hier zu deinem Lebensinhalt machst. Und natürlich, die Werbung, die will uns das vormachen, ist noch ein Stück Schoggi. Na, kauf dir noch ein Klamott. Und so weiter. Römer Kapitel 13, ich lese mal ab Vers 11. Dies tut als solche, wie gesagt, liebt eure Nächsten und so weiter und so fort. Das ist der Inhalt von Vers 1 bis 12, bis 1 bis 10, jetzt Vers 11. Dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Ein Schlafender, der existiert zwar, aber der nimmt seine Existenz gar nicht richtig wahr. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun, also die Wiederkunft Jesu ist nahe, lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen. Die Werke der Finsternis sind das Leben in den Begierden. Ist das dritte Glas Wein, obwohl du es schon sehr genau merkst. Es ist die überflüssige halbe Stunde, in der du auf irgendeinem Mitternachtskanal simulierten Sex beobachtet hast. Das sind die Werke der Finsternis. Und die Waffen des Lichts anziehen. Die Waffen des Lichts, naja, reden wir wann anders drüber. Vers 13. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. Schau, am Tag ist man nüchtern, am Tag hat man Dinge zu tun, hat man an Orte zu gehen, hat man was zu machen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen. Schau, wenn dein gutes Essen zu einer Schwelgerei wird, dieses Wort Schwelgerei ist halt das Wort für Völlerei, ja? Dieses Wort für, jetzt machen wir mal ein 8-Gänge-Menü und das genießen wir bis zum geht nicht mehr. Du, ich sag dir mal, beim dritten Gang kann es schon sein, dass dir langweilig wird. Dass du das Essen nicht mehr wirklich genießen kannst. Dass es so eine gezwungene Wonne ist, die keine Wonne mehr ist. nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen. Trinkgelage, das ist wie gesagt dieses dritte Glas Wein. Nicht in Unzucht und Ausschweifungen. Nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass die Begierden wach werden. So, genieß die Wonnen, die Gott dir gibt, aber such sie nicht ständig, damit nicht die Begierden wach werden. Wenn die Begierden wach werden, dann bist du nahe am Kontrollverlust. Wenn einer eine Begierde hat, ein Alkoholiker hat eine Begierde, du dann befriedigst dir die auf die billigstmögliche Art. Der trinkt Rasierwasser, der trinkt Spiritus, lauter so Zeugs. Ein Nikotinsüchtiger, der keine Zigaretten mehr hat, der geht zum Aschenbecher und pult den Dreck von gestern auf, rollt sich ihn in diesen verbappten, verteerten Tabak in ein neues Papier, hat er auch keins mehr, nimmt er Zeitungspapier, rollt zusammen, qualm, total entwürdigend, versteht er? Der Herr möchte nicht, dass wir so leben. Deswegen sagt Paulus hier, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass die Begierden wach werden. Treib Vorsorge fürs Fleisch. Genieß die Wonnen, die Gott dir gibt und die du legal und gut erfahren kannst. Aber such sie nicht, ja, sondern lass Abstand walten zwischen dem Erleben von Wonnen, damit du nicht süchtig danach wirst und dich nicht danach daran gewöhnst. Mal bis hierher für heute. Amen.